Ja, ganz lieben Dank für dieses wunderschöne Lied. Es erinnert mich an alte Zeiten, als wir häufiger hier die Gelegenheit hatten, auch mit der Christina zusammen Musik zu machen und Lieder zu singen. Und es ist schön, dass sie gleich die Gelegenheit ergriffen hat, wenn sie mal wieder hier ist, auch uns ein Lied zu singen. Nun möchte ich die Kinder bitten, nach vorne zu kommen für eine kleine Kindergeschichte. So, meine Lieben. Ich habe heute etwas dabei, das soll eine Serviette sein. Wisst ihr, was eine Serviette ist? Was macht man mit einer Serviette? Genau. Und diese Serviette, die wird jetzt im Mittelpunkt unserer Geschichte stehen. Ich habe eigentlich zwei Geschichten. Es ist das erste Mal, dass ich zwei Geschichten habe, aber ich muss beide Geschichten erzählen. Denn sie haben miteinander was zu tun und die zweite Geschichte ist ein Rätsel. Und dieses Rätsel kann man nur lösen, wenn man die erste Geschichte kennt. Also, die erste Geschichte geht so. Früher, zu Zeiten, als Jesus gelebt hat, da war es im Volk Israel üblich, dass, wenn gegessen wurde und der Herr des Hauses gegessen hat, dann hatte er so eine Serviette am Tisch liegen. Und sein Diener, wenn es denn ein vielleicht etwas wohlhabenderer Herr war, dann hatte der vielleicht einen Diener, einen Knecht, und der Knecht hatte die Aufgabe, den Tisch schön zu decken vorm Essen und alles herzurichten, dass dann dass das Essen dann stattfinden konnte. Und der Diener musste dann warten, bis der Herr gegessen hatte, und da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die Serviette, nachdem der Herr sich den Mund abgeputzt hat und sauber gemacht hat. Entweder hat er dann die Serviette einfach so auf den Tisch geschmissen. Ich sage mal, der Stuhl ist jetzt der Tisch. Dann hat er sie so zerknüllt auf den Tisch geworfen. Dann wusste der Knecht, jetzt ist er fertig mit Essen. Alles ist erledigt, das Essen ist zu Ende. Und dann wusste er, er kann jetzt aufstehen und kann den Tisch abräumen und alles sauber machen. Wenn aber der Herr vom Tisch aufgestanden ist, aber seine Serviette so ordentlich auf den Tisch gelegt hat, dann wusste der Diener, er darf noch nicht abräumen und er soll noch nicht aufräumen, weil es war die Nachricht oder das Signal an seinen Diener, ich komme wieder. Es ist noch nicht vorbei, ich komme wieder. Ja? Und dann musste er noch warten mit dem Abräumen. So, das war meine erste Geschichte. Die zweite Geschichte, die kennt ihr vielleicht schon so ein bisschen. Das ist die Geschichte, dass eines Sonntagmorgens zwei Frauen zu einem Grab gehen, weil sie den Leichnam anschauen wollen und betrauern wollen, den Toten, der vor zwei Tagen gestorben war. Welchen Toten meine ich? Abby? Jesus. Genau. Diese beiden Frauen gehen zum Grab und dann passiert etwas Unglaubliches. Ein Engel war da, der hat den großen Stein weggerollt, der vor dem Grab lag. Und sie sind dann reingegangen. Und wer war nicht drin? Jesus war nicht drin, genau. Aber sie haben was anderes gesehen. Sie haben einen Engel gesehen, der hat ihnen gesagt, dass Jesus nicht da ist, dass er auferstanden ist. Und dann haben sie noch was gesehen. Sie haben ein Tuch gesehen. Das war ordentlich zusammengefaltet und es lag dort. Und jetzt ist meine Frage an euch, meine Rätselfrage. Was hat es bedeutet, dass dieses Tuch ordentlich zusammengelegt dort lag und wer hat es da hingelegt? Und erinnert euch daran, was war die Botschaft, wenn das Tuch ordentlich zusammengefaltet war in der ersten Geschichte? Richtig. Sag es nochmal ganz laut, Evelyn. Richtig. Also was wollte Jesus sagen, indem er dieses Tuch fein säuberlich zusammengefaltet dorthin gelegt hat? Ich komme wieder. Genau. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Und es ist sogar in der Bibel berichtet, es steht in der Bibel drin, ja, wir können es alle nachlesen, dass dieses Tuch fein säuberlich zusammengefaltet da lag. Und das ist unsere Hoffnung, die wir bis heute haben und darauf vertrauen wir, dass er es wirklich wahr macht und bald wiederkommt. Und lasst uns kurz zusammen beten und ihn bitten, dass er bald wiederkommt. Ja? Möchte es jemand von euch machen? sonst mache ich das mit euch zusammen. Also, lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesendet und geschenkt hast. Und wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass du auferstanden bist. Und wir danken dir, dass du uns versprochen hast, dass du wiederkommst. Und wir bitten dich, dass du bald wiederkommst und uns nach Hause holst. Und wir danken dir dafür, dass du es tun wirst. Amen. Amen. So, meine Lieben, jetzt dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Das Gesetz Gottes. Wir haben uns heute Morgen darüber unterhalten in unseren Gruppen. Ich weiß nicht, wie die Gespräche so verlaufen sind. Wir hatten oben ein sehr schönes Gespräch. Es ist manchmal schwierig, die Fragen zu beantworten, aber dann mit der Zeit kommen doch interessante Gedanken zutage. Und wenn wir denken, oh, schon wieder das Gesetz, oh, das Gesetz, nochmal das Gesetz, dann machen wir irgendwas falsch. Denn wenn wir richtig über das Gesetz Gottes sprechen, dann ist es was Freudiges, was Schönes, was Positives. Ja, David hat gesagt, ich denke nach über dein Gesetz Tag und Nacht und es macht mir Freude. Die ganzen Psalmen sind davon erfüllt, von David schwärmt davon, wie herrlich das Gesetz Gottes ist und er redet und singt den ganzen Tag davon. Und ja, vielleicht können wir das auch, dass wir das Gesetz Gottes so betrachten, dass wir darüber singen möchten, dass wir das Gesetz mit anderen Augen sehen, als wir es vielleicht sonst gesehen haben. Ich möchte heute noch ein paar Gedanken mit euch teilen über das Gesetz. Und ich möchte es hoffentlich so freudig und interessant machen, dass es nicht mühsam und anstrengend ist. Aber mal schauen, das überlasse ich dann euch, ob ihr das nachher so empfunden habt oder nicht. Ich möchte einen Ausgangstext lesen, einen der bekanntesten Texte des Neuen Testaments im Zusammenhang mit dem Gesetz. Den haben wir heute Morgen auch in der Lektion gehabt. Er steht in Matthäus 15. Jesus sagt das während der Bergpredigt. Er hat die Seligpreisungen gesprochen und er wird dann über das Gesetz sprechen, aber vorher sagt er noch was. Matthäus 15, die Verse 17 bis 19. Da sagt er diese berühmten Worte, die vor allem auch in unseren Adventistenohren sehr, sehr vertraut sind, weil wir den Text schon häufig gelesen haben und ihn als Bestätigung nehmen für unsere Lehre und für unseren Glauben. Da sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Himmel, im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Nun, auf den zweiten Blick macht diese Aussage aber vielleicht auch ein bisschen nachdenklich. Denn wir fragen uns, warum betont Jesus das hier so? Und wie genau ist das zu verstehen? Vielleicht habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht und seid draufgekommen, dass es gar nicht so einfach ist zu erklären, wie Jesus das genau gemeint hat. Und was es für uns in unserem Leben bedeutet, das ist ja ohnehin die übergeordnete Frage. Denn alles, was wir über Gott lernen, alles, was wir lesen in der Bibel, studieren wir immer im Hinblick auf die Frage, was bedeutet es für mein Leben, was bedeutet es für mich persönlich? Nun, Jesus war, glaube ich, vollkommen klar, dass das, was er den Menschen sagt, die Lehre, das Evangelium, das er den Menschen bringt, dass es für die Menschen etwas Neues ist, etwas, was sie so noch gar nicht gehört hatten. Auf der anderen Seite war ihm auch klar, dass das Evangelium, das er den Menschen bringt, das ewige Evangelium ist. Es war eigentlich nichts Neues, nur für die Menschen war es irgendwie neu. Und auch für uns ist es, glaube ich, immer wieder neu, wenn wir darüber nachdenken. Und das Gesetz und das Evangelium, das macht Jesus hier klar, das ist ein und dasselbe. Und genauso wie David können wir immer wieder darüber nachdenken und stellen fest, es ist immer wieder neu. Und auch für mich ist es immer wieder neu. Und im Laufe dieser Woche, als ich immer so meine Lektionen gelernt habe und die Texte gelesen und geschrieben habe, habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und die möchte ich mit euch heute teilen. Und wenn es bestimmte Gedanken sind, die heute Morgen schon ausgetauscht wurden, dann umso besser. Nun, dass sein Evangelium ewig ist, das hat Jesus den Menschen auch gesagt, indem er ihnen gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das ewige Evangelium, mit anderen Worten. Nun, jetzt gibt es aber auch diese Gebote und diese Regeln und diese Satzungen. Und Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergehen soll nicht ein Jota, nicht ein Strichlein von meinem Gesetz vergehen. Und jemand, der diese kleinsten Gebote auflöst, wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Ja, welche Gebote hat er denn jetzt gemeint? Jetzt sagt der Adventist die 10 Gebote. Er redet hier von den 10 Geboten. Ich weiß nicht so recht. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Wenn jemand vom Gesetz und den Propheten spricht, dann meint er nicht nur 30 Verse, dann meint er eigentlich die ganze Heilige Schrift. Wer glaubt, dass Jesus hier von den 10 Geboten gesprochen hatte? Also er hat auch von den 10 Geboten gesprochen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass er später auf Gesetze eingeht. Er kommentiert Gebote. Ja? Und wir werden später sehen, er zitiert nicht nur aus den 10 Geboten. Er redet von 5 Geboten, zumindest ist es in der Bibel so überliefert. Ich bin mir sicher, er hat wahrscheinlich noch viele andere Gebote auch ausgelegt während der Bergpredigt. Und von diesen 5 sind 2 aus den 10 Geboten, aber 3 sind nicht aus den 10 Geboten, interessanterweise. Also ich vermute, dass er natürlich über die 10 Gebote spricht, aber er meint noch mehr. Wir wollen uns dieser Frage ein bisschen annähern. Nun, wenn wir über das Gesetz sprechen und wenn wir vor allem auch anderen, vielleicht Christen, die sagen, ich bin Christ, aber das Gesetz interessiert mich überhaupt nicht, weil Paulus schreibt, Christus ist das Gesetz des Ende. Wenn wir denen dann entgegnen, nein, nein, das Gesetz ist schon wichtig, das ist schon richtig und wir müssen es auch befolgen, dann werden wir vielleicht gefragt, ja, welches Gesetz, welche Gebote denn? Und wenn wir es uns recht überlegen, dann ist es vielleicht gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten. Warum? Das möchte ich in der Folge kurz mal erörtern. Nun zunächst, wenn ich mich der Frage des Gesetzes annähere, dann denke ich mir, das Gewissen spielt sicherlich eine wichtige Rolle beim Gesetz. Ja? Kann man irgendeinem Menschen vorwerfen, dass er nach seinem Gewissen gehandelt hat? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wenn jemand nach seinem Gewissen handelt, nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, dann, ja, mehr kann man eigentlich von einem Menschen nicht verlangen, denke ich mir, ja. Und deswegen sagt auch Petrus über die Taufe, wir hatten erst vor einer Woche eine Taufe hier in der Gemeinde, und was sagt Petrus über die Taufe? Sagt er, wenn ihr getauft werdet, dann werden alle Sünden von euch abgewaschen und wenn ihr rauskommt aus dem Wasser, dann seid ihr ab sofort vollkommen. Er sagt, nein, so ist es nicht, sondern Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 21, 1. Petrus 3, Vers 21, die Taufe ist nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen, sagt Petrus. Interessant. Die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Also Petrus hat so diese Vorstellung, dass eigentlich ist unsere Aufgabe oder dass es eigentlich das Ziel ist, ab dem Moment unserer Taufe ein Leben mit einem guten Gewissen zu leben. Ja? Dass das noch kein hundertprozentig vollkommenes Leben von heute auf morgen ist, das ist ihm auch klar, sondern dass noch der Prozess der Heiligung kommt und dass noch viele Dinge wir lernen müssen. Aber wir sollten unser Gewissen reinhalten. Das ist mal unsere vornehmste Aufgabe. Interessant. Eine interessante Perspektive auf das Gesetz. Ein weiterer Punkt, mit dem man sich der Frage annähern kann, ist der Beweggrund. Ihr kennt alle diesen Ausspruch, der Beweggrund zählt. Motivation. Motivation ist sowas Großartiges und sowas Entscheidendes in unserem Leben. Wenn ich nicht motiviert bin, ist es so schwierig, ja? Wie soll ich freudig etwas machen, wenn ich keine Motivation habe, wenn ich es einfach nur mache, weil ich es machen muss, weil mir irgendjemand gesagt hat, mach das und ich mache das dann. Gott möchte nicht, dass wir ohne Motivation irgendein Gesetz befolgen. Was sagt er zu den Menschen im Alten Bund? Psalm 40, die Verse 7 bis 9. Da sagt er hier durch den Psalmisten, oder der Psalmist selber sagt, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keinen Gefallen. Ja, Moment mal, das hat er doch geboten. Er wollte das doch haben. Jetzt sagt er, du hast keinen Gefallen daran. Ja, warum denn nicht? Ohren hast du mir gegraben, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht über mich geschrieben, deinen Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Also hier sehen wir das Gegenkonzept zu einem äußerlichen Dienst, der Gott gar nicht gefällt, der einfach nur aus einem Pflichtbewusstsein, aus einer Tradition oder sonst etwas heraus passiert. Nein, es geht darum, Wohlgefallen zu haben, das Gesetz zu lieben und es tief in dem Inneren zu haben. Der Beweggrund zählt. Die Motivation. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir motiviert sind. Dass wir uns motivieren lassen. Dass wir uns einander motivieren. Nun, was sind die beiden größten Motivationen für uns? Es ist das Wort Gottes. Deswegen müssen wir es täglich studieren, weil es motiviert uns. Hundertprozentig. Und es ist der Geist Gottes, der uns natürlich in Verbindung mit dem Wort. Die beiden kann man da nicht trennen, ja? Die gehen ja immer zusammen. Wenn ich das Wort Gottes richtig studiere, habe ich immer den Geist. Und wenn der Geist Gottes an mir wirken soll, dann brauche ich das Wort Gottes. Ohne das komme ich nicht aus. Also, wir hatten das Gewissen, wir hatten den Beweggrund. Der Punkt 3, die Liebe steht über allem. Das hatten wir heute Morgen bei uns im Gespräch. Es ist sehr deutlich herausgekommen. Ich bin mir sicher, in anderen Runden ist es auch zur Sprache gekommen. Das Gebot der Liebe, das sogenannte, das berühmte Doppelgebot der Liebe, wir finden es in Matthäus 22, Verse 37 bis 40, wo Jesus sagt, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen und ganzer Seele und deine Nächsten wie dich selbst. Nun, er zitiert hier ja zwei Verse aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das können wir in 5. Mose 6, Vers 5 lesen. Das ist das berühmte Schma Israel. Einer der Grundsätze, auch im Bewusstsein des Volkes Israels und der Juden bis heute. Das berühmte Schma Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und dann an einer anderen Stelle, 3. Mose 19, Vers 18, heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das finden wir im Alten Testament. Und wir finden es nicht in den 10 Geboten, interessanterweise. Jesus sagt, es sind die beiden größten Gebote, aber sie sind nicht in den 10 Geboten. Sie sind woanders zu finden im Alten Testament. Was sagt mir das als Suchender, als jemand, der Gott von ganzem Herzen sucht? Ich muss weitergraben. Ich muss auch andere Texte mir anschauen. Ich muss das ganze Alte Testament irgendwie lesen, weil es sind Schätze verborgen, nicht nur in 2. Mose Kapitel 20, sondern auch noch an anderen Stellen. Die brauche ich auch. Nun, die Liebe. Wir haben uns oft darüber unterhalten und die Liebe ist ein zentrales Thema, das ist völlig klar, denn Gott ist die Liebe. Nun, aber wenn Gott die Liebe ist, ich mache dann immer gleich die Gegenprobe, ich überlege mir, ja Moment, aber dann muss das alles auch zusammenpassen. Dann hat Gott aus reiner Liebe die Welt quasi vernichtet mit der Sintflut. Ja, hat er. Es ist so. Es steht, wir lesen zurzeit in unserem Gebetskreis Patriarchen und Propheten. Und wir hatten jetzt die Kapitel über die vorsintflutliche Zeit und jetzt über die Zeit nach der Sintflut. Und da können wir auch ganz klar nachlesen. Es ist aus reiner Liebe passiert. Es klingt für uns total paradox, oder? Wir können das nicht, das ist schwer zu begreifen, ganz schwer zu begreifen. Aber es ist eine Tatsache. Und genauso hat er auch aus Liebe dem Volk Israel befohlen, die Kanaaniter auszurotten. Und da haben wir gleich schon ein Problem. Die Kanaaniter auszurotten bedeutet, gegen ein Gebot zu verstoßen, nämlich gegen das Gebot, du sollst nicht töten. Er sagt ihnen, bringt sie um. Das war Gott. Also es kann gar nicht anders als letztlich der Urgrund, die Urmotivation dieser Tatsache kann gar keine andere als Liebe gewesen sein. Denn Gott ist die Liebe. Er macht nichts, was nicht aus der Liebe heraus passieren würde. Und wenn wir das so im Hinterkopf behalten, dann können wir uns vielleicht vorstellen, ja, dass das mit dem Gesetz so eine Sache ist. Denn Gott befiehlt seinem Volk, die 10 Gebote zu übertreten. Er befiehlt auch den Propheten, wir hatten es heute Morgen in der Lektion, sich eine Hure zur Frau zu nehmen. Ja? Und Jesus sagt, ja, am Sabbat sollt ihr nicht arbeiten, aber wenn irgendwas passiert, wenn ein Tier in den Brunnen fällt, na, dann zieht ihr den aber schon raus. Ja? Ihr übertretet dann auch das Gesetz. Also wir kommen jetzt hier der Sache schon ein bisschen näher. Also wir merken, dass das übergeordnete Prinzip der Liebe irgendwie manchmal etwas macht oder uns zu etwas oder etwas richtig werden lässt, was eigentlich oberflächlich gesehen gegen das Gesetz ist. Ja? Damit müssen wir rechnen. Das ist ganz interessant. Und liebe Geschwister, stellt euch mal vor, wir sehen unser eigenes Leben und wir sind motiviert, wenn was Schönes passiert und wir trauern und leiden, wenn mal was Schlechtes passiert. Aber Gott sieht die ganze Welt immer zu. Ja, er leidet unendlich. Könntet ihr euch das vorstellen, dass Gott leidet? Das ist ja fürchterlich. Er muss das alles mit ansehen und er muss es alles mittragen. So ist unser Gott. Und in seinem Sohn hat er auch als Mensch einmal in ganz außergewöhnlicher und für uns unbegreiflicher Weise gelitten. Das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Nun, worunter Gott auch sehr gelitten hat, ist, dass nun, als die Sünde einmal in der Welt war, die Übertretung in der Welt war, dass er seinen ursprünglichen Plan, das, was er eigentlich vorhatte mit seiner Schöpfung, nicht mehr umsetzen konnte. Es ging nicht mehr. Er konnte nicht einfach sagen, das ist das Ideal, mach das und fertig. Jetzt wurde es langsam kompliziert. Die Menschen haben ihren eigenen Sinn gehabt, die haben irgendwelche Sachen gemacht. Jetzt konnte Gott nicht einfach sagen, das ist mein vollkommenes Gesetz, haltet es ein, friss oder stirb, fertig, aus. Sondern er musste einen Plan entwerfen, wie die Menschheit letztlich doch die Erlösung bekommen kann. Er hatte also diesen Plan B zum Glück ausgearbeitet schon vorher und er trat jetzt in Kraft, diesen Erlösungsplan. Man kann sagen, dass dieser Plan die vollkommene, geniale Art und Weise ist, wie Gott mit der Unvollkommenheit und der Sünde der Menschen umgeht. Wie er dem gefallenen Menschengeschlecht begegnet. Man könnte auch sagen, in diesem Plan ist es manchmal so, dass Gott nicht das Ideale sofort, die Vollkommenheit sofort sozusagen offenbart, sondern er arbeitet eher mit dem Prinzip des geringsten Übels. Ja? Was muss ich in Kauf nehmen, damit überhaupt etwas noch funktioniert? Denn ihr wisst ja, als Gott sich offenbart hat, zum Beispiel am Sinai, wie das Volk reagiert hat. Das Volk hat gesagt, Mose, mach du das mit Gott alleine aus, aber das möchten wir nicht mehr erleben, wir halten das nicht aus. Ja? Dabei war schon der Zaun gezogen um den Berg und trotzdem war es so fürchterlich, ja? Tatsächlich so nah, Gott so nahe zu kommen, das haben die Menschen nicht ertragen. Es musste also erstmal etwas gemacht werden, es musste irgendwie ein System aufgebaut werden, wie die Menschen trotzdem Gott dienen können, obwohl sie eigentlich seine Gegenwart gar nicht ertragen können. Ja? Kurze Zwischenfrage. Glaubt ihr, dass es heute immer noch so ist? Haben wir das gleiche Problem wie das Volk Israel am Sinai, dass wir Gott nicht ertragen können? Macht euch mal Gedanken darüber. Ob das immer noch so ist oder ob eigentlich heute sich etwas geändert hat. ob wir eigentlich die Gegenwart Gottes, dass wir ganz anders in der Gegenwart Gottes stehen, als es das Volk Israel tat, obwohl sie diese unglaublichen Erlebnisse hatten, ja, diesen Donner und die Blitze und so weiter und so fort. Nun, und was macht Gott jetzt? Er akzeptiert gewisse Entwicklungen und gewisse Dinge, die überhaupt nicht vollkommen sind und die eigentlich auch gegen sein Prinzip sind. Ja? Er wählt ein Volk aus. Das ist eigentlich gegen sein Prinzip. Sein Prinzip ist, dass er alle Menschen liebt. Aber jetzt wählt er ein Volk aus und sagt, mit euch will ich jetzt was Bestimmtes machen. Das ist eigentlich nicht die vollkommene Idee, die Gott hat. Ja, was macht er noch? Er akzeptiert, dass dieses Volk einen König haben will. Er sagt eigentlich, nein, ich möchte nicht, dass ihr einen König habt. Aber sie sagen, wir wollen aber einen König. Und dann sagt er, also gut, dann machen wir es halt mit König. Er akzeptiert, dass, ja, wie sagt man da, Polygamie praktiziert wird. Dass selbst bedeutende Vertreter und bedeutende Männer in der Geschichte mehrere Frauen haben. Völlig gegen seinen Plan. Aber er akzeptiert es zumindest eine Zeit lang. Ja? Sogar die 12 Stämme Israels sind entstanden aus einer polygamen Situation von 4 Frauen. Ja? Es ist überhaupt nicht sein Plan gewesen, dass ein Mann 4 Frauen haben soll. Er nimmt es hin, dass sowohl physische als auch körperliche Unzucht passiert, der Könige, der Geistlichen und so weiter und so fort. Und er installiert den Opferdienst. Tiere umbringen, Blut vergießen, etwas töten. Es sind zwar nur in Anführungsstrichen Tiere, aber es ist trotzdem was. Es ist sicherlich nicht im Plan Gottes gewesen, dass er die Tiere geschaffen hat, dafür, dass sie umgebracht werden. Ja? Aber trotzdem macht er das. Nun, aber dann gibt er eine Verheißung. Und er gibt sie an mehreren Stellen, mit verschiedenen Wortlauten. Und ich suche jetzt meine Lieblingsstelle raus in Jeremia 31, Vers 33. Und dann sagt er, Jeremia 31, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Für welche Zeit ist diese Verheißung gegeben? Wovon spricht Gott hier durch den Propheten Jeremia? Jawohl, ganz sicher. Und von welcher Zeit an ist die Wiedergeburt im Geist möglich? Ist es in der Endzeit, wenn der Spätregen kommt? Oder was glaubt ihr? Ab wann? Von welcher Zeit spricht er hier? Naja, es ist die Zeit, in der Jesus Christus auf die Erde kam, stirbt und aufersteht. Davon spricht er hier. Und das ist die Zeit, in der das erfüllt werden soll. Nun ist die Frage, was genau möchte Gott denn in unser Inneres schreiben und auf unser Herz schreiben, wie er es hier so wunderbar ausdrückt? Ich habe früher als Kind immer gedacht, naja, es kommt eine Zeit, da muss ich nicht nachlesen, sondern irgendwie Gott hilft mir, dass ich das alles auswendig lerne, ja? Wenn ich die 10 Gebote auswendig kann, dann ist sein Gesetz in mein Herz geschrieben. Aber ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Das ist nicht ganz hundertprozentig das, was er meint, dass ich jetzt die 10 Gebote auswendig kann. Ich glaube, Gott meint damit viel mehr. Ich glaube, dass er uns damit sagen möchte, dass die Prinzipien seines ewigen Gesetzes, sein Charakter, dass der nicht in Worte fassbar ist. Man kann ihn nicht in Worten aufschreiben und sagen, das ist es jetzt. Es ist viel mehr als die 10 Gebote. Es ist viel mehr als etwas, was man in einem so dicken Buch aufschreiben kann. Deswegen sagt er, es muss in unser Herz geschrieben sein. Jemand hat mal gesagt zu mir, und ich fand den Gedanken sehr gut, beim Befolgen des Willen Gottes geht es nicht um Regeln, sondern um Prinzipien. Prinzipien sind etwas anderes als Regeln. Und deswegen war der Wille Gottes in erster Linie immer in Bezug zu den Prinzipien zu verstehen, die die Prinzipien Gottes sind. Und diese Prinzipien, die sind eigentlich im Grunde dieselben heute wie vor 2000 Jahren, wie vor 5000 Jahren. Er hat sie offenbart in zweierlei Weise, würde ich mal sagen. Er hat sie offenbart im Gesetz und in den Propheten, also in dem, was wir das Alte Testament nennen. Und worin hat er es noch offenbart? Und das ist eigentlich die vollkommene Offenbarung.
In seinem Sohn.
Jawohl, Amen. In Jesus Christus hat er es vollkommen offenbart. Ist alles da. Also tritt auch die Verheißung aus Jeremia in Kraft mit Jesus Christus, der Mensch wird und uns Gottes Wesen in vollkommener Weise offenbart. Nun, ich habe früher viel diskutiert mit anderen Christen, ja, evangelischen, sonstigen, lieben Menschen, die auch brennen für den Glauben, ja. Und naja, aber man hat halt so verschiedene Auffassungen und so weiter. Und ich habe dann immer gehört, der neue Bund macht sozusagen, ersetzt den alten Bund. Und der alte Bund ist deswegen jetzt nicht mehr gültig. Und wir müssen jetzt ins Neue Testament gucken. Aber dann ist mir aufgefallen, dass diese Leute oft mit dem Neuen Testament genauso umgehen, wie Paulus sagt, dass wir mit dem Alten Testament nicht mal umgehen sollen. Ja? Sie suchen nach irgendwelchen Versen und sagen, wo gebietet Jesus ausdrücklich etwas? Und dann sagen sie zu mir, ich kenne keine Stelle, an der Jesus ausdrücklich den Sabbat gebietet. Stimmt. So direkt gebieten, sagen, ihr sollt, bis ich wiederkomme, den Sabbat halten oder so direkt, aber steht es nicht so drin. Ja? Aber das wäre ja auch eine falsche Sichtweise. Das würde ja bedeuten, wir würden von Gott auch im Neuen Bund noch erwarten, dass er uns eine Sammlung von Regeln an die Hand gibt und dass wir aus dem Neuen Testament eine Liste von Regeln herausfiltern können und sagen, ah gut, die muss ich alle abhaken und dann mache ich es richtig. Nun, ich finde auch nirgendwo ausdrücklich in der Bibel, dass man überhaupt keinen Alkohol trinken soll. Es gibt zwar einige Stellen, die sagen, man soll ja nicht den Alkohol missbrauchen, man soll und so weiter und so fort, und die darauf hindeuten, aber so ein ausdrückliches, schönes Gebot, wie herrlich wäre das, wenn es so einen Vers gäbe, ja, da würde drinstehen, Alkohol ist schlecht, und dann könnten wir es jedem zeigen und dann wäre die Sache erledigt. So einfach ist es, aber interessanterweise nicht. Und genauso steht auch nirgendwo in der Bibel, befolgt die Kleidungsreform. Steht nirgendwo drin. Ja? Wäre doch herrlich für uns, wenn es so ein paar Verse gäbe, wo zack, 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 wo man es den Leuten um die Ohren knallen könnte und dann wäre der Fall erledigt. Aber das ist eben nicht die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Es gibt einen wunderbaren Satz, den habe ich auch in den Zeugnissen gelesen, der lautet, wir leben in der Dispensation des Geistes. Wir leben in der Zeit, in der Heilszeit, in der Epoche des Geistes. Und das Fundament ist das Gesetz und die Propheten, hat Jesus klargestellt. Aber Jesus hat uns erklärt, dass alles, was wir betrachten, geistlich zu betrachten ist. Und er hat auch gesagt, und Paulus hat es uns erklärt, dass es überhaupt erst möglich ist, seit Jesus auf der Welt war, dass wir das können. Die Menschen im Alten Bund, denen konnte man das nicht abverlangen. Weil Jesus war ja noch nicht da. Ja? Ein Stück weit hat Gott ihnen natürlich trotzdem das schon voraus offenbart und hat es ihnen auch nahegelegt. Aber er hat es noch nicht in einer Weise erwartet, wie es von denjenigen erwartet wird, die auf Jesus Christus blicken können und auf sein Leben. Und deswegen sind auch solche Argumente wie, naja, über Computerspiele steht da nichts in der Bibel, über Filme und Serien steht nichts in der Bibel, also ja, können wir überhaupt nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Nein, 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 das steht nicht in der Bibel, aber nach dem Gesetz des Geistes können wir diese Dinge sehr wohl beurteilen und sagen, ob es gut ist oder nicht. Keine Frage. So, ich möchte wieder zurückgehen zur Bergpredigt und möchte weiterlesen, wo wir aufgehört haben zu Beginn. Matthäus 5, Kapitel 20. Da sagt Jesus dann, nachdem er diese Aussage gemacht hat über das Gesetz und mit dem Strichlein und so weiter, sagt er dann, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. So, da sind erstmal alle zusammengebrochen, ja? Die haben sich gedacht, was? Die Pharisäer, die sind so genau. Die nehmen das so, die achten so hundertprozentig auf alles, ja? Also, und ich muss das weit übertreffen, sonst kann ich nicht ins Himmelreich kommen. Das ist ja schier nicht möglich. Dann kann ja keiner ins Himmelreich kommen, ja? Das sagen auch die Jünger zu Jesus, als er ihnen über die Ehe und so weiter sagt und übers Heiraten, ja, dann geht ja überhaupt nichts mehr, ja? Dann braucht man ja überhaupt nicht zu heiraten und so weiter und so fort. Es sind immer diese Reaktionen, die die Leute hatten, ja, wenn Jesus sein Evangelium gesagt hat. Nun, zum Glück, und das ist meine Rettung, das ist unsere Rettung, lässt es Jesus nicht dabei, sondern er bringt dann ein paar Beispiele und die helfen uns sehr. Die sind ein richtiger Schlüssel zu dem, was er eigentlich gemeint hat. Ne? Denn er sagt ja, es wird kein Jota vom Gesetz vergehen. Jetzt sagen manche Leute, Jesus widerspricht in der Bergpredigt dem Gesetz. Er sagt, zu den Alten ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Er widerspricht dem Gesetz, sagen manche. Ja? Ich sage nein. Er sagt doch noch eine Minute vorher oder fünf Verse vorher, es vergeht kein Jota vom Gesetz. Und einer, der das lehrt, der wird der Kleinste reichen im Himmelreich, heißen im Himmelreich. Und dann sagt er, liebet eure Feinde. Das heißt, er widerspricht nicht dem Gesetz. Was macht er? Er legt das Gesetz aus. Er sagt, was auch in dem Gesetz enthalten ist. Als er gesagt hat, ich sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, hat er damit gesagt, dass wir niemals und unter keinen Umständen ein Eid ablegen sollen? Hat er das damit gesagt? Nein. Wenn ich vor Gericht aussagen muss und der Richter verlangt von mir oder der Staatsanwalt oder wer auch immer, ich soll unter Eid aussagen, dann mache ich das. Kein Problem damit. Jesus hat auch unter Eid ausgesagt. Habt ihr das gewusst? Was wird zu ihm gesagt vom Hohen Rat? Ich beschwöre dich, ja? Bei Gott, dem Herrn, bist du der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, du sagst es. Er hat selber auch vor dem Hohen Rat unter Eid ausgesagt. Aber trotzdem ist es ein Prinzip, dass man nicht seiner eigenen Rede dadurch Gewicht verleihen möchte, indem man ständig irgendwie so zusätzliche Bekräftigungen gibt, wie ein Eid. Ja, ich schwöre dir es und so weiter und so fort. Das sollen wir einfach überhaupt nicht machen. Ja, das ist ein Prinzip. Das heißt aber nicht, dass es eine Regel ist, dass wir nie unter Eid aussagen dürfen. Versteht ihr jetzt so ein bisschen den Unterschied zwischen Prinzip und Regel? Das gibt jetzt so einen Unterschied, ja? Nun, was haben die Menschen dann damals gedacht, als sie das gehört haben? Was denken wir heute? Denken wir, oh super, ist es ja alles viel leichter, als ich dachte? Oder denken wir, oh, ist ja noch viel schwieriger, als ich dachte. Also ich glaube, es kann beides vorkommen. Ich glaube, wenn wir das Gesetz erkennen, wenn wir erkennen, was Gott meint mit dem Gesetz, dann werden wir große Erleichterung verspüren. Endlich muss ich nicht mehr diesen Druck spüren. Ja, endlich, ich bin frei. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich muss nicht etwas erfüllen. Ich muss nicht bestimmte Gesetze. Und dann irgendwann, wenn ich das fünfte Mal hintereinander den Sabbat pünktlich angefangen habe und richtig eingehalten habe, dann komme ich eine Stufe höher in der Gunst Gottes. Nein, so ist Gott nicht. Das ist eine große Erleichterung. Aber gleichzeitig macht Jesus schon klar, bildet euch nicht ein, dass es jetzt heißt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja? Das Gesetz ist manchmal, letztlich die Folgen, die es hat, wenn ich das Gesetz befolge, sind manchmal viel, viel, ja, sie sind so, dass die Pharisäer nicht bereit sind, es zu machen. Und deswegen muss eure Gerechtigkeit besser sein als die der Pharisäer. Meine Güte, ich war auch oft ein Pharisäer, denke ich mir so, wenn ich manchmal mit Leuten über das Gesetz gesprochen habe, wie pharisäerhaft war ich manchmal, ja. Wenn ich ein Pharisäer bin, dann, oder mit jemandem von euch pharisäerhaft spreche, dann müsst ihr es mir sagen. Und wir müssen es einander in Liebe sagen. Das ist wichtig. Nun, und jetzt mache ich mir Gedanken. Also, Jesus hat bestimmt nicht nur über diese 5 Gebote gesprochen. Und wohlgemerkt, er hat auch über das Schwören gesprochen, er hat über die Stelle Auge um Auge gesprochen, er hat über die Nächstenliebe gesprochen und Feindesliebe. Das sind Sachen, die sind außerhalb der 10 Gebote. Also Jesus redet nicht nur über die 10 Gebote, es ist mehr. Es ist mehr. Nun, was hat er noch gesagt? Was könnte er noch gesagt haben? Ich stelle mir das jetzt mal so vor, ja? Er könnte noch gesagt haben, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben und sollt euch kein Bild machen. Ich aber sage euch, was könnte das gewesen sein? Alle Dinge, an denen euer Herz hängt, sind falsche Götter, ja? Alles Weltliche, an das ihr euer Herz hängt, passt auf. Geht mit den Dingen um, aber hängt nicht euer Herz dran. Er könnte gesagt haben, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst dem Herrn den 10. von allem geben, was du hast. Ich aber sage euch, alles, was du hast, gehört Gott. Sei dir dessen bewusst. Und wenn du dein ganzes Leben einfach nur darauf achtest, dass du auf Heller und Rentenpfennig 10% von allem gibst, was du hast, dann hast du das Gebot nicht begriffen. Ja? Wenn es mir gerade schlecht geht und ich in einer Notlage bin und ich sogar Schulden aufnehmen muss, erwartet Gott, glaube ich, nicht von mir, dass ich noch mehr Schuldzinsen zahle dafür, dass ich genau 10% von meinem Gehalt abgebe. Ja? Ich glaube nicht, dass Gott es von mir in der Situation unbedingt erwartet. So als Regel. Wenn es mir gut geht und ich wohlhabend bin, dann erwartet Gott viel mehr von mir als 10%. Er erwartet mehr von mir als 10% meiner Zeit. Und erwartet auch mehr von mir als 10% meines Hab und Guts. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Das ist halt nicht so einfach. Ich könnte jetzt einen Tag lang über den 10. sprechen und ich würde nicht annähernd richtig beschreiben können, worum es dabei geht. Das ist ja das, was Jesus sagt und Paulus sagt. Das ist das Gesetz des Geistes. Ihr werdet es schon merken, ihr werdet schon wissen, was Sache ist, ja? Und was von euch erwartet wird. Und Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Es ist nichts. Es ist nichts, was ihr nicht schaffen könnt. Es ist nichts, was euch überfordern wird. Nun, was könnte er noch gesagt haben? Er könnte gesagt haben, ihr habt gehört, dass zu euch gesagt ist, du sollst nicht lügen. Ich aber sage euch, wie könnte das gelautet haben? Ja? Na, er sagt es ja an anderer Stelle. Achte auf jedes Wort, das aus deinem Munde geht. Ja? Es muss nicht nur eine Lüge sein. Es kann nur einfach eine heuchlerische Anspielung sein. Es kann eine lästerhafte Bemerkung sein. Es kann irgendetwas sein. Ja? Auch das ist nicht richtig vor Gott. Und so weiter und so fort. So könnte er jedes Gesetz hergenommen haben und jede Regel und könnte sie ausgelegt haben. Und das hat er auch gemacht wahrscheinlich. Nur wir haben halt nicht alle hier überliefert bekommen. So, meine Lieben, ich will langsam zum Schluss kommen. Paulus bringt es auf den Punkt, indem er unterscheidet zwischen dem Gesetz des Fleisches und dem Gesetz des Geistes. Ja? Und er sagt in Galater 3, wir brauchen es nicht lesen, wir haben es heute Morgen studiert, wir haben es die Woche über studiert. Er sagt, wir waren unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin. Ja, was lesen wir jetzt in Ausgewählte Botschaften, Band 1? Jesus hat dies besonders im Hinblick auf das Moralgesetz gesagt. Ja, besonders im Hinblick auf das Moralgesetz. Macht euch darüber Gedanken. Und dann sagt er in 2. Korinther 3, die Verse 6 bis 9, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet. Ja, wir können hier diese zigtausende Buchstaben, die können wir den Leuten um die Ohren hauen, können die Leute töten damit. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, also er stellt klar, der alte Bund war bereits Herrlichkeit. Selbst das Unvollkommene war aus unserer menschlichen Sicht Herrlichkeit. Die Schattendienste, das Zeremonialgesetz, all das war eine große Herrlichkeit. Und wenn schon das Herrlichkeit war, und er bezieht die 10 Gebote mit ein, er sagt, das sind Stein gegraben. Ja? Die 10 Gebote, die Gesetzgebung am Sinai ist für ihn ein Symbol für das alte System, für das System des alten Bundes. In Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Nun, wenn wir das Gesetz und die Propheten, wenn wir die ganze Bibel, wenn wir das Wort Gottes geistlich betrachten, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Der Geist macht lebendig, das ist das Entscheidende. Das ist die entscheidende Neuerung des neuen Bundes. Dass die 10 Gebote unumstößliche Grundprinzipien sind, daran haben wir alle keinen Zweifel, glaube ich. Ja, hoffe ich. Der Sabbat und die Ehe wurden bei der Schöpfung gestiftet. Ja? Und Gott sagt in den 10 Geboten, ja, in 6 Tagen habe ich die Himmel und Erde geschaffen. Aber interessanterweise, wiederholt werden die 10 Gebote wiederholt in 5. Mose. Ich weiß nicht mal auswendig, in welchem Kapitel, ich sollte es vielleicht wissen. Und da ist der Wortlaut des Sabbatgebots anders. Da müssen wir uns jetzt fragen, Moment mal, Gott mit seinem Finger in die Steintafeln und jetzt steht es da so und da so. Da haben wir es schon, ja. Was ist denn jetzt das Gesetz? Was ist denn jetzt das Gebot? Naja, beides. Es ist das Gesetz des Geistes. Ja? 5. Mose? Kapitel 5, vielen Dank. Ja? Nun und gleichzeitig hatte der alte Bund dieses ganze System mit den Regeln und so weiter. Und da kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass dieses System seine Erfüllung in Christus gefunden hat und dass dieses System in dieser Form nicht weiter bestehen sollte. Das wird auch klar. Was Jesus uns gelehrt hat und was sein Geist uns heute sagen will, geht jedoch weit darüber hinaus, wie wir in der Bergpredigt gesehen haben. Und wenn Paulus sagt, das Gesetz ist nicht für uns, für die Gerechten, sondern für die Sünder, mir wird es jetzt auf einmal klar, was er damit meint. Ja, logisch. Also wenn ich Sünder bin, wenn ich überhaupt keine Ahnung von Gott und Gottesdienst und Gerechtigkeit habe, dann ist es ja erstmal schon ganz gut für mich zu lesen, du sollst nicht Ehe brechen, ja? Ah, okay, das ist jetzt einmal ganz so eine grundlegende Sache, ja? Oder du sollst nicht töten oder du sollst diese Sachen, das ist ganz wichtig. Aber dann, irgendwann ist es doch nicht mehr wichtig für mich, nochmal mich zu erinnern, Moment, stopp, ich darf ja nicht töten. Ich soll ja, da geht es dann um ganz andere Sachen und das hat Jesus auch gesagt, ja? Dass es beim Thema Ehebruch um ganz andere Sachen geht. Und dieses Gesetz, was da drin steht, das ist was für Leute, die Anfänger sind. Ja, für Sünder. Die müssen erstmal die 10 Gebote mal lesen, erstmal, ja. Aber wenn ich die schon kenne, dann ist das für mich nicht mehr interessant. Dann geht es für mich um ganz andere Dinge. Ich möchte zum Abschluss eine Passage aus dem Johannesevangelium lesen, Johannes 14, Verse 16 bis 21. Johannes 14, die Verse 16 bis 21. Da sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ja, so endet diese Predigt, wie eigentlich jede Predigt endet, zumindest gedanklich, worauf alles immerhin steuert. Wenn Christus wirklich in uns ist, dann ist er unsere Gerechtigkeit. Und wir werden seine Gebote verstehen und mit Freuden halten. Dazu schenke uns der Herr die Gnade. Amen.